Ich habe etwas aus dem Kinderzimmer heute Morgen geräubert. Ein Mobile. Ich hoffe, ihr könnt das alle so etwa sehen. Und ihr wisst alle, wie ein Mobile funktioniert. Die verschiedenen Teile balancieren sich gegenseitig aus. Wenn ich das verschiebe, funktioniert es nicht mehr. Es braucht die Balance, dass die Kraft sich gegenseitig ausgleicht. Ihr versteht das Prinzip? Dinge kommen miteinander in die Balance. Und das Besondere ist, die werden nicht alle zusammengeschoben auf einen Punkt, damit es stimmt, sondern die bleiben auseinander, die bleiben unterschiedlich, aber sie balancieren sich aus. Es ist ein Bild dafür, wie Gott häufig Dinge ordnet. Darüber werde ich heute intensiver sprechen. Denn seine Art ist es nicht, alles in der Mitte zusammenzuschieben und dass alles immer möglichst wohltemperiert ist und so alles in der Mitte sich trifft, sondern er liebt es, Dinge pointiert und scharf und klar auszudrücken. Heiß, aber sie sind dadurch nicht einseitig, dass sie balanciert sind. Dass es zusammenspielt mit einem Gegenüber, das wie so ein Gegenpol bildet und durch beide Wahrheiten, die jeweils in sich klar und scharf und eindeutig sind, kommen die Sachen ins Lot. Und es ist immer so, wenn ich anfange, das zu verschieben auf dieser Achse, eine Einseitigkeit in die eine oder in die andere Richtung, dann wird die Sache schief. Sie fällt damit nicht runter, aber sie ist aus dem Lot. Und das merkt man immer, das hat immer Folgen. Wer ein sehr gutes Gedächtnis hat, wird sich vielleicht erinnern, dass ich vor längerer Zeit, also das ist bestimmt schon 2, 3, 4 Jahre her, bereits einmal darüber gepredigt habe, über dieses Thema. Da hatte ich aber nicht so ein tolles Mobile dabei. Ich habe damals gepredigt darüber, dass geistliche Wahrheiten ausbalanciert sind und dass Einseitigkeiten nie gut tun. Und dass es häufig so war im Lauf der Kirchengeschichte, dass einzelne Gemeinden oder Denominationen eine Sache als besonders stark gesetzt haben und den Gegenpol dazu vergessen haben. Also ich erinnere noch mal daran, vielleicht kann sich der ein oder andere dann erinnern, ganz typisch evangelisch ist die Gnade groß zu machen. Das ist ein Geschenk Gottes. Und das ist richtig. Da ist nichts dran wegzunehmen. Aber es wird einseitig, wenn es dazu führt, nicht mehr zu erkennen, zu sagen, hey, und der Gegenpol sind Gehorsam und gute Werke. Nicht, dass ich nicht alles aus Gnade erhalten habe, aber dass ich gerne das tun möchte, was Gott will. In charismatischen Kontext gewendet heißt das, was balanciert sich aus? Das sind die Gaben Gottes auf der einen Seite und das ist der Charakter, die Früchte des Geistes auf der anderen Seite. Das gehört zusammen und gehört in eine Balance gebracht. Traditionell war es so, im pietistischen Gemeinden oder Kreisen wurden die Früchte besonders betont. Und die Gaben, die waren ganz klein. Zumindest mal alle übernatürlichen Gaben. Und umgekehrt ist es in manchen charismatischen Gemeinden so, die Gaben, wenn du eine Gabe hast, dann bist du wer. Dann. Aber die Früchte, naja, auch schön. Aber nicht so wesentlich. Gottes Wort ist fast immer so, dass die Dinge balanciert sind. Dass sie eine Mitte haben. Und immer wenn sich das verschiebt, ist immer Obacht geboten. Kurzfristig kann das nötig sein, langfristig heißt das fast immer, das entspricht nicht dem, was Gott möchte. Gottes Liebe ist balanciert durch seine Wahrheit und Heiligkeit. Und das gehört immer zusammen, die Dinge. Beides zu denken, beides zu verstehen, beides zu tun. Heute das ist das Modell dabei, wird die Predigt sehr viel praktischer werden. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Natürliches und Geistliches in unserem Leben und in dem, was Gott uns gegeben hat, ausbalanciert ist oder auszubalancieren ist. Ich muss das mal wieder ablegen. Danke. Ich möchte ganz am Anfang anfangen, ist ja eigentlich bei jeder Predigt gut, ganz vorne bei Adam anzufangen. Das ist mal immer sicher, die Predigt wird nicht zu kurz werden. Ganz am Anfang schuf Gott den Menschen. Und er hat ihn geschaffen in einer unauflöslichen Einheit aus Leib, Seele und Geist. Um Irrtümern vorzubeugen, man könnte auch sagen Leib, Psyche und Seele. Im Deutschen gibt es da oft eine Unschärfe, vor allem in den letzten Jahren durch die englischen Übersetzungen gekommen. Unser Wort Seele ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Nefesh und nicht des griechischen Wortes Psyche. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir sind als Einheit geschaffen. Und diese Einheit aus allen drei Teilen spiegelt das Ebenbild Gottes wider. Nicht nur ein Teil, sondern alles spiegelt das Ebenbild Gottes wider. Und Gott hat keinen Fehler gemacht, dass er dich nicht zu einem Geistwesen wie die Engel gemacht hat. Er wollte, dass du einen Körper hast. Er hat genau exakt in der Form, wie du bist, gewollt, dass du wirst. Erster wichtiger Hinweis, Gott hat uns so geschaffen mit Absicht. Zweiter Hinweis, wie wichtig es ist, dass das eine Einheit ist und dass der Körper eine wichtige Rolle dabei spielt, ist Jesus selbst, der Sohn Gottes, kommt ins Fleisch. Er kommt nicht als Geistwesen auf die Welt, sondern er wird Mensch, er wohnt im Fleisch. 1. Timotheus 3,16, er ist offenbart im Fleisch. 1. Petrus 4, Vers 1, Christus hat gelitten im Fleisch. 1. Johannes 4, Vers 2, wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist, der von Gott kommt. Wir sind so geschaffen, der Sohn Gottes kommt ins Fleisch hinein. Der dritte Hinweis, dass der Körper, das Leibliche, ein nicht zu vernachlässigender Teil des Ganzen ist, das ist unsere Auferstehung. Denn wir werden leiblich auferstehen. Wir werden einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Wir werden auch im Himmel, in Gottes neuer Welt, keine gasförmigen Geistwesen sein. Das war schon immer griechische Philosophie und Irrlehre. Die Bibel steht anders, der jüdische Glaube ist völlig anders. Warum lassen die sich auf dem Ölberg mit Vorliebe beerdigen? Weil sie glauben, dort wird der Messias wiederkommen und sie werden leibhaftig auferstehen. Nebenbei bemerkt haben Christen traditionellerweise deswegen auch die Verbrennung abgelehnt. Deswegen haben die Nazis die Juden auch verbrannt hinterher, um nicht nur sie in diesem Leben zu töten, sondern ihnen auch die Hoffnung auf ein Leben in der zukünftigen Welt zu nehmen. Erster Korinther 15, Vers 44, und er wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Also wir halten fest, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich mit einem Leib geschaffen hat. Genau mit diesem Leib, mit deinem ganz speziellen Mix an Gaben und Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Danke, Herr, für dieses Gesamtpaket. Der Ewige, gelobt sei sein Name, hat mit dir Gutes vor und hat großartige Pläne für dein Leben. Er hat dich begabt. Also wenn ihr was gut findet, dürft ihr immer noch Amen sagen. Vielleicht denkst du jetzt sofort, oh, das ist total unfair. Ich hätte so gerne das, was XY hat und kann. Ich wäre auch gern so begabt. Und du siehst vor allem die Lücken. Das, was dir fehlt und was die anderen haben und können. Und so sind wir oft. Wir schauen auf das, was fehlt. Und nicht auf das, was wir haben. Auf das und das hätte ich gut verzichten können. Denkst, vielleicht hätte ich doch gut darauf verzichten können, dass ausgerechnet mein Körper so ein guter Futterverwerter ist und so toll das Fett einlagert. Wir leben gar nicht gerade im Krieg, wo das überlebensnotwendig wäre. Oder du sagst, Herr, ich hätte so gut darauf verzichten können, dass meine Zähne zu Karies neigen. Und so gibt es ja so viele Sachen, wo man sagt, das hätte ich nicht gerne. Würde ich mir anders wünschen. Deine komplette Grundausstattung, auch wenn sie genetisch vererbt ist, kommt von Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und er ist auch dein Schöpfer. Das gilt für deinen Körper, das gilt für deine Psyche und das gilt auch für deine Seele, deinen Geist. Nebenbei bemerkt, alle drei Teile sind seit dem Sündenfall geschädigt und alle drei Teile brauchen es von Gott und vom Heiligen Geist geheiligt zu werden. Nicht nur ein Teil. Es gibt keinen, der nicht beschädigt wurde dabei. Alle leiden darunter, alle brauchen diese Wiederherstellung und das passiert nur durch die Begegnung mit Jesus und dass er in uns wohnt und in uns einzieht. Dieser erneuerte und verwandelte Mensch, das macht Jesus. Nebenbei, das wirft ein ganz scharfes Licht nochmal drauf zu sagen, alle Religionen sind Wege zu Gott. Wenn schon in diesem Leben es nicht reicht und Jesus zwingend da ist, um uns wieder heil zu machen, wie soll das für die zukünftige Welt reichen? Also, unsere natürlichen Begabungen sind kein blinder Zufall, sondern Gott hat es so gewollt, es ist planvoller Absicht und Gott möchte dich als den Menschen, der du bist, verwandeln und gebrauchen. Also jeder hat natürliche Grundvoraussetzungen. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Also jeder ist ein natürlicher Mensch, ein besonderes Gabenpaket von Gott geschaffen und gewollt. Jetzt schauen wir in der Bibel an, wie das geht, wie Gott Menschen gebraucht. Ich möchte zwei alttestamentliche Personen euch vorstellen, ihr kennt die auch, wo es ganz unterschiedlich passiert ist und doch mit dem gleichen Ergebnis. Schauen wir uns zuerst den Mose an. Das Volk Israel hat gebetet und geschrien und gesagt, Gott, es geht uns schlecht, wir brauchen einen Retter, einen Befreier. Und wie macht Gott das, so wie er es gerne macht? Er lässt einen Menschen geboren werden, der der zukünftige Retter ist. Natürlicher Mensch kommt da auf die Welt, kleines Mosebaby. Gott greift ein, dass dieser Mose überlebt und nicht getötet wird, wie die anderen Jungen seiner Generation. Und er sorgt dafür, dass ab seinem 5. Lebensjahr dieser natürliche Mensch Mose am Hof des Pharao ausgebildet und erzogen wird. Dort, wo die ägyptischen Prinzen, wo der zukünftige Pharao ausgebildet wird. Er bekommt die beste Leiterschaftsschule, die es zur damaligen Zeit gibt, in der natürlichen Welt. Er wird zu einem Führer, Leiter, Anführer ausgebildet. Alles im Natürlichen. Die Leute, die ihn ausbilden, sind keine Juden, sind nicht gläubig. Glauben an Ammon und Re und sonst irgendetwas. Trotzdem haben sie natürliche Fähigkeiten, die sie vermitteln können. Seid ihr soweit mit mir übereinstimmend? Gut, wunderbar. Also Mose profitiert davon. Dann versucht Mose auf eigene Faust Gutes zu tun für das Volk. Ein Retter zu werden aus der eigenen Kraft und er schlägt den Ägypter. Was ist die Folge? Nach den ersten 40 Jahren Ausbildung am ägyptischen Hof folgt eine zweite Ausbildungsphase in der Wüste oder Halbwüste. Hätte der Mose sich bestimmt nie ausgesucht. Vom ägyptischen Hof zum Viehhirten ist nicht unbedingt die Karriereleiter, die man sich vorstellt. 40 Jahre in der Wüste und was passiert? Dieser natürlicher Mensch, dessen Charakter wird geformt in 40 Jahren. Und Charakterschulung ist eine Mischung aus menschlichem und geistlichem. Und der Charakter ist etwas ganz Wichtiges, um die Salbung tragen zu können des Heiligen Geistes. Das sage ich nochmal langsam. Der Charakter ist etwas ganz Wichtiges, um die Salbung des Heiligen Geistes tragen zu können. Wenn dein Charakter zu schwach ausgebildet ist, dann kannst du die Salbung nicht tragen und tust damit hinterher Dinge, die nicht gut sind. Denkt an König Saul. War charakterlich nicht so gefestigt, dass er die Salbung, die er hatte, nicht tragen konnte. Und es ist übel ausgegangen mit ihm. Deswegen ist es oft Gottes Gnade, dass er seine Salbung zurückhält, bis wir durch diese Charakterschule durchgegangen sind und an dem Punkt sind, wo er uns das anvertrauen kann und wir es auch ertragen und gut einsetzen können. Beim Mose hat es 40 Jahre gedauert. Die ganze Zeit war das Volk Israel in der Sklaverei und hat auf den Retter gewartet. Die Engstelle dabei ist der Mose. Er braucht die Zeit. So muss es sein. Was lernt er in dieser Zeit? Er lernt, wie man sich in der Wüste, wie man eine Wüste überlebt. Er lernt, wie man eine Herde zusammenhält. Wichtige Fähigkeit für das Volk Israel hinterher. Und er lernt vor allem Demut. Wer von euch ist verheiratet? So, immer nur die Männer. Stell dir vor, du musst 40 Jahre die Herde deines Schwiegervaters hüten. Tag aus, Tag ein und der lebt immer noch alle 40 Jahre. Du hast nichts geerbt, du hast nichts zu sagen, du bist der Depp vom Dienst, der immerzu die Herde rausbringen darf und zurückbringen darf und du bleibst doch immer nur der angeheiratete, reingerutschte Schwiegersohn. Der Mann lernt Demut. Und beim brennenden Dornbusch kommt dann die Berufung dazu und die Ausrüstung von Gott zu seinem Charakter tritt dann als letztes das Feuer des Geistes. Er wird erfüllt. Übernatürlich. Wie er das selbst gar nicht könnte. Er will ja auch gar nicht. Und dann führt er das Volk Israel aus der Gefangenschaft. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hätte Gott das nicht eigentlich so machen können? Zusammenschieben und ihm direkt alles übernatürlich schenken können an seinem 18. Geburtstag? Die hätten 62 Jahre Gefangenschaft gespart und Leiden. Hätte Gott es machen können? Ja! Ist Gott fies? Hat er Spaß daran, die so ein bisschen zu zwirbeln? Nein, der Herr liebt sie. Und er liebt es mit uns, Wachstums- und Reifungsprozesse mit uns zu gehen. Manchmal, das ist aber besondere Gnade, schenkt er uns Dinge auch gerade so. Und oft denken wir, dass diese Ausnahme die Regel sei. Aber die Regel ist, dass der Herr sagt, hey, du hast ein Problem, ich stelle mich an deine Seite. Wir werden gemeinsam einen Lösungs- und Wachstumsweg finden. Und du wirst hinterher besser rauskommen, als du vorher reingegangen bist. Du wirst mir näher sein, du wirst mir ähnlicher sein, du wirst mich besser verstehen. Und hinterher sagen wir, Herr, du hast recht, es war gut. Aber wenn wir drinstehen, sagen wir, Herr, du bist mir Schocke, das habe ich nie gewollt. Geistliches und Natürliches durchdringen sich dabei. Zweite Person aus dem Alten Testament ist König David. Bei ihm ist es ganz anders. Sein Startpunkt ist hier. Als er die Schafe hütet, wird er ein Anbeter. Einer, der eine nahe und intensive Gemeinschaft hat. ganz verständlich schon ist von dem, was Gott ist und wie sein Reich ist, wie kein zweiter im Alten Testament, weiß er das. Und der geistliche Prozess ist bei ihm das allererste, was abläuft. Er ist ein Junge, der die Schafe hütet. Und er lernt Mut dort und anzubeten und Gott zu vertrauen. Und der Abschluss davon ist, dass der Prophet Samuel kommt und ihn salbt und seinem Vater sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das Herz dieses Hirtenjungen ist das Herz für den künftigen König. Und das sieht er. Gott weiß es und zeigt es ihm. Er ist gesalbt, wird er jetzt direkt der König? Nein. Die schweren Lehrjahre am Hof von König Saul liegen noch vor ihm und auch die Jahre auf der Flucht vor dem König liegen vor ihm. Und was lernt er in dieser Zeit? Er lernt Natürliches und Charakterschulung. Denn er lernt zu kämpfen und zu vertrauen. Er lernt Soldaten zu führen und zu leiten, Verantwortung zu übernehmen für immer mehr Menschen. Seine natürlichen Fähigkeiten werden in dieser Zeit ausgebildet und eingeübt. Und er lernt die geistliche Übung, sich nicht selbst zu nehmen, selbst wenn es so verlockend da ist, sondern völlig dem Herrn zu vertrauen. Zweimal hat er die Gelegenheit, König Saul zu töten. Und seine Leute drängen ihn und sagen, hey, das ist vom Herrn, bring ihn um. Und er sagt, nein, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Er lässt es bei Gott, er vertraut ihm völlig. Und so kommt eigentlich immer das zusammen. Natürliches, geistliches, charakterliches, das dazwischen liegt. Und aus beiden Teilen sich speist. Und aus diesen Sachen wird er auch ein guter Leiter, auch wenn die Abfolge ganz anders ist wie bei Mose. Die allermeisten Gaben arbeiten so. Du hast eine Begabung. Zum Beispiel, es fällt dir leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel, es ist dir leicht, mit Kindern umzugehen. Zum Beispiel, du bist sehr musikalisch. Du hast eine natürliche Begabung. Du hast einen Blick dafür, was schön ist. Du hast ein Gefühl dafür, wem es schlecht geht. Natürliche Begabung, und Gott hat alle Menschen mit solchen Begabungen ausgerüstet. Und wenn man eine natürliche Begabung hat, was braucht es dazu? Es braucht dazu in aller Regel Begabung plus Ausbildung. Plus Übung. Das machen wir in der natürlichen Welt ganz genauso. Einer hat eine Begabung, ein Gefühl für Holz. Er lernt Schreiner, er übt das und er wird immer besser. Und so ist es mit allen Bereichen so. Jemand hat ein Herz für Menschen, denen es schlecht geht, macht eine Ausbildung zur Krankenschwester und übt das jahrelang und wird immer besser. Das tun wir ständig. So, und jetzt als Christen kommt dann noch Gottes Geist dazu. Und immer wenn das passiert, wird aus einer natürlichen Begabung eine übernatürliche Begabung. Da gibt es schon einen Sockel von dem, was man kann, was sowieso dir anvertraut ist, und dann kommt Gottes Geist darauf. Und Gott hat ja keinen Fehler gemacht, als er dir eine natürliche Begabung gegeben hat. Sein Plan war doch von Anfang an schon gewesen, dass es dieses Stadium erreicht. Dass da etwas draus wird. Dass du etwas einsetzen kannst für sein Reich, für andere Menschen. Geistliche, übernatürliche Gaben sind die Ausnahme zur Regel. In Sprachen beten und es auszulegen, prophetische Eindrücke zu haben und sie zu verstehen und auszulegen, heilen, Wunder wirken. Es sind Dinge, die Gott direkt schenkt, aber es ist die Ausnahme zur Regel. Bei den allermeisten anderen Sachen wie Leiterschaft, Gastfreundschaft, helfen, evangelisieren, bejüngern, Hirte sein und, und. Das fußt eigentlich fast immer auf den natürlichen Begabungen und wir bekommen Ausbildung und Übung und halten es Gott hin, indem wir beten, indem wir Gottes Geist an uns arbeiten lassen. Konkretes Beispiel. Ich bin euer Pfarrer. Vielleicht können wir mal zwei Fenster aufmachen. Ich glaube, es ist ziemlich warm hier drin. Kann das sein? Ich meine, Gottesdienstschlaf ist was Gesundes, aber... Also ich bin euer Pfarrer. Ich predige auch gerne. Und hoffentlich auch gut. Ich weiß, ich habe eine Grundbegabung von Gott. Die hatte ich schon als Kind. Dass es mir leicht ist zu reden und mit Sprache umzugehen. Es ist mir leicht, Geschichten zu erzählen und Menschen in den Bann zu ziehen. Ich bin dabei auch nicht aufgeregt, weil das ist einfach meine natürliche Begabung. Es stört mich auch nicht, dass ihr alle zuhört. Und wenn da 5000 sitzen würden, das würde mich auch nicht stören. Es regt mich mittlerweile nicht mal mehr auf, wenn das alles Kollegen von mir sind. So. Das ist meine Grundbegabung. Was ist dann passiert? Der Herr sagte, du sollst Theologie studieren. Ich sagte, nein. Und er hat gesagt, doch. Ich sagte, Herr, ich bin sehr schlecht in alten Sprachen. Hat er gesagt, ist mir egal. Ich helfe dir. Gut, habe ich also das getan. Griechisch gelernt, Hebräisch gelernt. Muss man das getan haben, um predigen zu können? Nein. Ist es hilfreich? Ja. Es ist hilfreich, die Kultur zu verstehen, in der es da ist. Zu verstehen, oh, das ist so übersetzt, das könnte man aber auch so oder so übersetzen. Das meint das gar nicht. Wenn man die 10 Gebote so liest und immer liest, du sollst, du sollst, du sollst, und dann das erste Mal im Hebräischen liest und sagt, es gibt keine Hilfsverben im Hebräischen, da steht kein du sollst. Das ist wie eine Offenbarung. Dass man genauso wird, du darfst, du kannst, du wirst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das fühlt sich ganz anders an. Also, das ist hilfreich, Hintergrundinformationen über das Judentum Dinge zu wissen, über die Umwelt von Jesus. Und ihr profitiert davon bei der Predigt. Und natürlich ist Übung gut. Wenn ich manchmal alte Predigten von mir oder alte Andachten lese, denke ich, ja, es war nicht schlecht. Aber heute kannst du es besser. Weil man Dinge lernt, weil man weiterkommt und all das ist gut und hilfreich und nützlich. Macht mich das zum vollmächtigen Prediger? Nein! Ohne den Heiligen Geist kannst du das alles in die Tonne treten. Es ist notwendig und hilfreich, aber wie sagen die Mathematiker, es ist noch nicht hinreichend. Für ein lebendiges Zeugnis, für kraftvolle Predigt brauchst du den Heiligen Geist, sonst ist es immer nur Wortgeklingel. Und davon gibt es jede Menge. Und das kann dann leicht auch passieren. Aber man denkt, na, ich kann es schon, ich krieg's hin, ich habe es schon so oft gemacht. Aber es gilt auch umgekehrt. Manchmal beruft der Heilige Geist Leute ohne all dieses. Aber es ist sehr selten. Und es fühlt sich meistens dann auch nicht so gut an, wenn jemand keine Übung hat, keine Ausbildung hat und keine Begabung hat. Vermutlich habt ihr alle schon mal so Predigten gehört. Wisst, was ich meine? Und man da drin sitzt und denkt, Hilfe, Herr. Ein Blick in die Bibel hätte geholfen. Oder ab und zu die Stimme etwas zu verändern, könnte es auch leichter machen, zuzuhören. Wir brauchen das. Zweite Sache, wo ich durchspielen möchte, ist der Lobpreis. Letzten Samstag hatten wir diese ganztägige Lobpreiserschulung. Viele von euch waren dabei. Für den ganzen Bereich hat das was gebracht? Ja, das war gut. Welche Leute sind bei der Schulung gewesen? Welche Leute sind dort gewesen? Lobpreiser! Und die konnten davon lernen. Die haben alle eine Grundbegabung. Leute, die völlig unmusikalisch sind, können nicht den Lobpreis machen. Ist jedem sofort klar. Ohne die geht's nicht. Und die haben alle auch zusätzlich zu ihrer Grundbegabung in mühevollen Jahren ein Instrument gelernt oder gelernt, ihre Stimme zu beherrschen und einzusetzen. Ohne das geht's nicht. Und ohne Üben geht's auch nicht. Das merkt jeder Musiker, egal wie gut er ist, wenn er länger nicht spielt, oh, man wird schlechter und muss erst wieder üben. Und man muss lernen, wenn wir das miteinander machen, Lobpreis, sich ins Team einzufügen. Ist es das eine, allein zu musizieren, ist das andere, als Team zusammen zu sein und das zu machen. Also es braucht Musikalisches, es braucht Menschliches dabei, es braucht Geistliches. Bei dem Trainingstag letzte Woche, so war es gewollt, so haben wir es gemacht, ging es um die musikalische Seite. Um Rhythmus, um Arrangement, um Teamkommunikation. Ist das ungeistlich? Ist es ungeistlich, dass es dabei um Musikalität ging, dass das im Vordergrund stand? Nein, wir brauchen es. Wir hatten genau die Leute dafür eingeladen, für uns zu coachen. Jetzt sind aber Musik plus Noten plus gute Musiker plus Teams noch kein Lobpreis. Sondern es muss die Gabe des Heiligen Geistes dazukommen, damit die Musik zur Anbetung wird. Das hat mit den Leuten zu tun, die es machen, mit ihrer Haltung. Eine weitere Schulung werden wir irgendwann machen zum Thema Lobpreis geistlich leiten. Wie mache ich das? Wie kann ich Prophetisches aufnehmen und einbauen? Da wird dann die musikalischen Sachen nicht im Vordergrund stehen. Wir brauchen beides. Natürliches und Geistliches kommt zusammen und bildet eine starke Einheit. Es braucht beides. Beides ist wertvoll. Schwierig ist es immer, wenn man beim Mobile es verschiebt auf eine Seite. Ganz praktisch, nochmal so, wie es in der evangelischen Kirche sonst, da ist das verschoben in diese Richtung. Deswegen trägt es oft wenig aus. Was ist die Gefahr in charismatischen Gemeinden? Man verschiebt es in diese Richtung und sagt, der Heilige Geist macht alles. Muss ich nicht üben? Muss ich nicht vorbereiten? Das kann manchmal sein. Aber als Grundprinzip funktioniert es meistens nicht so gut. Letztes Beispiel, um das durchzuspielen, ist unser Seelsorgebereich. Wir haben uns ja letztes Jahr dafür entschieden, sagen, das ist etwas, wo wir hinein investieren wollen, was wir aufbauen und stärken wollen. Wir brauchen mehr ausgebildete Seelsorger in unserer Gemeinde. Was muss da zusammenkommen? Wir suchen nach Leuten dafür, die selbst psychisch und geistlich stabil sind. Das ist die erste Voraussetzung. Die ein Einfühlungsvermögen haben in Menschen, sich hineinversetzen können, die zuhören können, die verschwiegen sind, sanft und trotzdem klar reden können. Natürlicher Mensch, Grundbegabung. Es braucht Leute, die schon eine geistliche und charakterliche Reife erlangt haben. Durch das Leben und in ihren Weg mit Gott geschult worden sind und geformt worden sind. Und diese Leute müssen die Fähigkeit haben, die Offenheit auf Gott zu hören. Vielleicht eine prophetische Begabung haben, muss nicht zwingend sein, ist aber hilfreich. Die gelernt haben, Gott Raum zu geben, ihm zu folgen, die gelernt haben, für Menschen zu beten. Und diese Leute brauchen auch Ausbildung. Warum? Warum ist es wichtig, dafür auch eine Ausbildung zu haben? Kann Seelsorge nicht jeder machen? Das Schwierigste ist, Leute, die Seelsorge hatten, die schlecht war. Weil dann geht es den Leuten nicht nur schlecht, sondern obendrein ist manches auch noch kaputt gemacht worden. Manche von euch haben das schmerzhaft erlebt. Ich hoffe nicht in unserer Gemeinde. Wir minimieren damit Gefahren durch die Ausbildung. Die erste ganz große Gefahr ist bei Seelsorgern, dass man immer von sich auf andere schließt. Psychologen sagen Übertragung dazu. Denkt von sich und denkt, oh, was ich habe, muss der andere auch haben. Was bei mir funktioniert hat, muss beim anderen auch funktionieren. Nein, Wir sind völlig verschieden. Also, übertrag nicht deine Probleme und Lösungen auf den anderen. Ganz wichtig zu lernen. Zweitens, ganz wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen. Mich zu merken, was kann ich und wo kann ich dem anderen nicht mehr helfen? Wo braucht der professionelle Hilfe? Jemanden, der mehr kann als ich oder jemanden, der das beruflich macht? Ihn weiter zu verweisen, ist übrigens bei Ärzten auch mit einer der Schlüsselqualifikationen. Zu wissen, wann bin ich mit meinem Latein am Ende und ist es gut, dem anderen einen Tipp zu geben, geh zu einem anderen. Also, wir brauchen das. Ausgebildet zu sein, um ein besseres Werkzeug zu sein für Gott. Ganz praktisch. Wir machen deswegen hier in unserer Gemeinde, damit die Schwelle möglichst niedrig ist, dass man nirgendwo anders hin muss, haben wir eingeladen, diese PTS-Leute das bei uns zu machen. Ich erwarte nicht von denen, dass die hier ein Feuer des Heiligen Geistes abbrennen. Dafür haben wir sie nicht eingeladen. Ich weiß auch, dass es nicht ihre größte Begabung ist. Ich erwarte von ihnen dieses hier. Dass sie uns etwas an psychologischen und psychotherapeutischen Grundkenntnissen vermitteln. Amen. Und das ist das, was wir da brauchen. Das heißt doch nicht, dass wir es hinterher so machen werden wie die. Sondern wir werden das nehmen und kräftig Feuer des Heiligen Geistes dazuschütten. Sagen, Herr, wir können es nämlich gar nicht gut, wir brauchen dich. Hilf uns. Komm, Heiliger Geist, du hast Raum. Und wir werden andere Leute einladen, die anders arbeiten, uns das auch zu erzählen, wie sie es machen mit dem Heiligen Geist und auch davon lernen. Das, was die BTS macht, fußt auf verhaltenstherapeutischen Erkenntnissen. Es gibt jede Menge andere Schulen. Wir beschränken uns jetzt mal auf eine, die für uns Laien möglich ist, uns ihr etwas anzunähern. Jetzt Tiefenpsychologie oder sowas, das können wir einfach nicht. Machen und leisten und anbieten. Egal in welchem Bereich. Wissen, Ausbildung, Übung gehören immer dazu. Und der Heilige Geist liebt es, wenn wir alles wissen und dann sagen, und jetzt bin ich vor dir und brauche völlig dich. Die Besten. Die Gefahr ist immer, wenn man viel weiß, dass man großkopfert wird. Und denkt, kann ich allein. Kriege ich hin. Habe ich Routine, habe ich Erfahrung, habe ich Wissen. Mache ich einfach. Das ist die Gefahr dabei, dass man sich nicht mehr auf Gott verlässt. Aber stark wird es, wo ich viel weiß und kann und mich trotzdem völlig auf Gott verlasse. Sag doch mal deinem Nachbarn, ich will mich auf den Herrn verlassen. Also ich habe das jetzt durchgespielt an drei Beispielen in unserer Gemeinde, um das wirklich ganz deutlich zu machen. Aber dieses Grundmodell,